NDR Info.
Zeitzeichen.
Das Jahr 1816 geht als Jahr ohne Sommer in die Geschichte ein.
Dieser Sommer ist ein einziges Grauen.
Ein fast ununterbrochener Regen fesselt uns ans Haus. Die Gewitter, die uns heimsuchen, sind gewaltiger und schrecklicher, als ich dies je erlebt habe. Wir sehen, wie sie sich vom jenseitigen Ufer des Sees her nähern, sehen, wie die Blitze zwischen den Wolken spielen und in gezackten Mustern auf die Kieferngipfel des Jura einstechen, der dunkel ist durch die Schatten der überhängenden Wolken.
Die junge Engländerin, die sich im Juni 1816 am Genfer See aufhält, berichtet in Briefen von den schauerlichsten Wetterkapriolen. Es ist so kalt, dass sich ihre Reisegruppe schon am Mittag vor dem Kamin versammelt. Die erst 18-jährige Mary Godwin ist mit dem Dichter Percy Shelley, ihrem späteren Mann, in die Schweiz durchgebrannt. Zur illustren Gesellschaft am Kamin gehört außerdem Lord Byron. Der skandalumwitterte Superstar der englischen Romantik notiert in sein Tagebuch:
Ein denkwürdiger, dunkler Tag, an dem die Hühner sich mittags zum Schlafen auf die Stange setzten und die Kerzen wie um Mitternacht leuchteten.
In Weimar beklagt derweil Goethe den Verlust seiner Ehefrau Christiane. Auch hier regnet es ununterbrochen.
Du versuchst, o Sonne, vergebens durch die düsteren Wolken zu scheinen. Der ganze Gewinn meines Lebens ist, ihren Verlust zu beweinen.
William Carleton erlebt den Horrorsommer in Irland. Später beschreibt er die beklemmende Atmosphäre in seinem Roman Der schwarze Prophet.
Lange, schwarze Nebelschwaden zogen über das ganze Land, was der Natur ein frappierend dunkles und katastrophales Aussehen verlieh. Eine unheimliche Stille lag über den trostlosen Feldern. Selbst die Vögel kauerten lautlos auf den Zweigen und schienen ebenso wie die übrige Natur über das kommende Elend, das diesem Zustand folgen musste, zu trauern.
Wolkenbrüche, Gewitterstürme, sintflutartige Regenfälle, undurchdringlicher Nebel. Im Jahr 1816 gerät die Natur aus den Fugen.
Für weite Teile Europas war es ein Jahr ohne Sommer. Von Frankreich bis Polen gab es ein riesiges Regentief und es regnete also von Ende Juni bis Anfang September.
Wolfgang Behringer, Professor für die Geschichte der frühen Neuzeit an der Universität des Saarlandes. Der Klimahistoriker hat sich in einem neuen Buch mit dem Jahr ohne Sommer beschäftigt. Für die Menschen des 19. Jahrhunderts war das grausige Wetter unbegreiflich. Nicht wenige hielten es für eine Strafe Gottes und prophezeiten den bevorstehenden Weltuntergang. Erst 100 Jahre später fanden Forscher heraus, dass der nasse Sommer in direktem Zusammenhang mit einem Unglück stand, das sich ein Jahr zuvor, im April 1815, auf der anderen Seite der Welt ereignet hatte.
Der Grund für das Jahr ohne Sommer war ein Vulkanausbruch, und zwar der größte Vulkanausbruch der Menschheitsgeschichte. Das war der Vulkan Tambora auf der Insel Sumbawa im heutigen Indonesien.
Mehr als 100 Kubikkilometer Asche schleudert der Vulkan in die Luft. Mit einer solchen Wucht, dass die Staubpartikel und Schwefelgase bis in die Stratosphäre dringen. Dort bilden sie winzige Tröpfchen, Aerosole, die das Sonnenlicht absorbieren. Als eine Art Dunstschleier ziehen sie um die Erde. Kälte und Tod im Gefolge.
Man hat dann eigentlich schon im Herbst 1815 eine Abkühlung in Ostasien, auch in China große Regenfälle, in Indien und auch optische Phänomene stellten sich ein, also diese berühmten glühenden Sonnenuntergänge.
Ihre unheilverkündende Schönheit kann man auch heute auf Bildern bewundern. Der Maler William Turner in London ist von der Farbenpracht ebenso fasziniert wie sein Kollege Caspar David Friedrich in Greifswald. Noch ahnt in Europa kaum jemand etwas von der bevorstehenden Katastrophe. Im Gegenteil.
Man hatte jahrzehntelange Kriege, die Revolutionskriege, dann die Napoleonischen Kriege. Und die kamen alle zum Ende im Jahr 1815. Und dann war Friede überall. Und zum Jahresende hat man also eine goldene Zukunft vorausgesehen. Also man war sich darüber einig, kann man in allen Zeitungen nachlesen, 1816 wird ein großartiges Jahr und es geht wirtschaftlich aufwärts.
Nach einem ungewöhnlich harten Winter deutet sich allerdings schon im feuchten Frühjahr an, dass die Ernte schlecht werden könnte. Im Sommer ersaufen die Felder dann im Dauerregen. Flüsse wie der Rhein treten über ihre Ufer. Die unbefestigten Straßen sind mit Fuhrwerken kaum noch befahrbar. Neben weiten Teilen Europas ist auch der Nordosten der USA betroffen. Selbst im Hochsommer ziehen dort immer wieder Fröste über das Land. Die Städte der Ostküste versinken im Schnee.
Months that should be summer's prime, sleet and snow and frost and rime, air so cold you'll see your breath, 1800 and froze to death.
1800 und zu Tode gefroren. Das Jahr ohne Sommer beschert katastrophale Missernten. Das Korn verschimmelt, Kartoffeln verfaulen in der Erde, Trauben bleiben unreif und das Vieh findet kein Futter. In vielen Gegenden explodieren die Preise.
Das bringt dann so eine Kettenreaktion in Gang, dass die Bauern ihr Gesinde entlassen, die Handwerker entlassen ihre Gesellen und ihre Lehrlinge, damit die Kernfamilien überleben können. Und es wird praktisch ein Heer von Arbeitslosen, ein Heer von Bettlern auf die Straße geworfen und viele Leute haben tatsächlich nichts zu essen.
Besonders schlimm sind der Süden Deutschlands und die Schweiz betroffen. Im Kanton Glarus fallen die Hungernden sogar über faulende Kadaver her.
Es ist entsetzlich zu beobachten, wie diese wandernden Skelette die abscheulichsten Lebensmittel mit solcher Gier verschlingen und sie mit Tieren um Abfälle kämpfen zu sehen.
In England wird eine neue Form des Protestes erfunden. Zum ersten Mal in der Geschichte finden Massendemonstrationen statt. Notleidende in Frankreich überfallen Bäckerläden und Lebensmitteltransporte, während man in Deutschland die Juden zum Sündenbock erklärt und den blutigen Pogrom verfolgt. Manch einer schafft es aber auch, von der Krise zu profitieren.
Es gibt eine Besitzumschichtung in ganz großem Umfang, denn viele Mittelschichtfamilien müssen ihren Besitz verkaufen, um überleben zu können. Und es gibt natürlich auch Käufer, die sich die Not dieser absinkenden Mittelschichten zunutze machen.
Obwohl die Klimaveränderung ein weltweites Phänomen ist, wirkt sie sich nicht überall gleich aus. Einige Regionen werden von Dürre geplagt, während andere, wie etwa Russland, sich über besonders gutes Wetter freuen können. Im Westen Europas zwingt der Hunger viele Menschen dazu, ihre Heimat zu verlassen. Die erste große Auswanderungswelle beginnt. Einen Teil der Flüchtlinge zieht es nach Russland, andere machen sich auf den Weg Richtung Amerika, ohne zu ahnen, dass dort der Sommer ebenfalls ausgefallen ist.
Es setzt eine Verelendung auch in den Ostküstenstädten ein. Und die Antwort in Amerika heißt natürlich Go West. Also sehr überraschend für die ankommenden Flüchtlinge aus Europa, dass auch in Nordamerika alles in Bewegung war. Und wir finden dann, dass innerhalb von 6 Jahren jedes Jahr ein neuer Bundesstaat gegründet wird.
Als weitere Folge der Klimakatastrophe brechen in vielen Ländern Seuchen aus, die die vom Hunger geschwächten Menschen zu Tausenden dahinraffen. In Bengalen entsteht sogar eine neue Geißel der Menschheit, der blaue Tod.
Das ist die Cholera und die verbreitet sich von Indien nach China und in einer zweiten Welle dann auch nach Europa und Nordamerika. Also das ist eine tödliche Seuche, die das ganze 19. Jahrhundert beschäftigt, die Millionen von Toten kostet und die in der Tambora-Krise ihren Anfang nimmt.
Die Klimakatastrophe hat allerdings auch positive Auswirkungen. In Amerika und in vielen Ländern Europas werden große Straßenbauprojekte in Angriff genommen. Um künftige Krisen besser abfedern zu können, gründet man Sparkassen oder Versicherungen. Und im Badischen, wo es durch die Futterknappheit kaum noch Pferde gibt, erfindet der Freiherr von Dreis einen Vorläufer des Fahrrads. Nach dem Jahr ohne Sommer ist die Welt eine andere. Klimahistoriker Wolfgang Behringer:
Man kann generell sagen, dass Nordamerika, Europa und auch Russland gestärkt aus dieser Krise hervorgehen, weil sie einerseits Reformen bringen, Innovationen und auch die Ordnungsprobleme in den Griff bekommen. Auf der anderen Seite kann man sehen, dass Indien komplett unter die Kontrolle Großbritanniens gerät. Es sinkt zu einer Kolonie ab. China bekommt größte innere Probleme und begibt sich auf den Weg eines langen Abstiegs.
Von all dem wissen die jungen Engländer am Genfer See natürlich nichts. Sie sind in diesem Horrorsommer völlig mit sich selbst, ihren kapriziösen Launen und dem schlechten Wetter beschäftigt. Byron wird durch den endlosen Regen zu seinem Gedicht Finsternis inspiriert, das die ganze Trostlosigkeit dieser Tage einfängt.
Mir kam ein Traum, Es war nicht ganz ein Traum. Die schöne Sonne war verglüht. Die Sterne, verdunkelt, kreisten in dem ewigen Raum, weglos und ohne Strahl. Blind zog die Erde in mondesleerer Luft. Der Morgen kam und ging und kam und brachte keinen Tag.
Die Fantasie der exzentrischen Jungliteraten verdüstert sich zunehmend. Vermutlich auch durch den übermäßigen Konsum des Opiumsaftes Laudanum.
Die wollten einen wunderbaren Sommer am Genfer See verbringen und sind stattdessen in dieses Kälteloch reingeraten und saßen jetzt vor ihrem Kamin und haben sich deutsche Schauergeschichten vorgelesen. Und dann hat Lord Byron eben den Vorschlag gemacht, jeder aus dieser Gruppe sollte seine eigene Schauergeschichte erfinden.
Die beiden Dichter legen gleich los und auch Byrons Leibarzt Polidori greift zur Feder. Mary Shelley will so recht nichts einfallen, bis sie plötzlich eine Vision hat.
Ich sah das grässliche Trugbild eines Menschen ausgestreckt liegen und dann, auf die Arbeit irgendeiner mächtigen Maschine hin, gab es plötzlich Lebenszeichen von sich und regte sich mit einer ungelenken, aber lebensähnlichen Bewegung.
Die 18-Jährige beginnt zu schreiben. Während die Blitze über den See zucken, erfindet sie den Schweizer Naturwissenschaftler Viktor Frankenstein, der besessen ist von der Idee, einen künstlichen Menschen zu erschaffen. Mithilfe einer Apparatur gelingt es ihm, sein aus Leichenteilen zusammengebasteltes Wesen zum Leben zu erwecken. Natürlich bei furchterregendem Wetter.
In einer düsteren Novembernacht war es soweit. Der Regen klopfte im trostlosen Gleichmaß gegen die Scheiben, und meine Kerze war schon zu einem Stümpfchen heruntergebrannt, als ich in dem Geflacker der schon erlöschenden Flamme das ausdruckslose, gelbliche Auge der Kreatur sich auftun sah. Ein schwerer Atemzug hob ihre Brust und ein krampfhaftes Zucken durchlief ihre Glieder.
Was als Kurzgeschichte gedacht war, entwickelt sich zu einem umfangreichen Roman mit einer Rahmenhandlung, die im ewigen Eis spielt. Als Frankenstein 2 Jahre später erscheint, wird das Buch sofort ein riesiger Erfolg. Marys Monster tapst bald auch über die Bühnen Europas. Später wird sich der Film für die unheimliche Kreatur begeistern und ihre Geburt gern mit krachenden Gewittern umgeben.
Er bewegt sich! Er lebt! Er lebt!
Mary Shelleys Frankenstein ist zweifellos der Sieger jenes Gruselwettstreits im kalten Sommer 1816. Byrons Schauerstück bleibt ein Fragment. Doch seine Skizze über einen charismatischen Untoten inspiriert den schriftstellenden Leibarzt zur Erzählung Der Vampir. Polidori erfindet einen geheimnisvollen Fremden, Lord Riven, der eines Abends in der Londoner Gesellschaft auftaucht.
Er blickte auf die laute Fröhlichkeit um ihn her mit einer Miene, als könne er nicht an derselben teilnehmen. Nur das leichte Lachen der Schönen schien seine Aufmerksamkeit zu erregen.
Der bleiche Geselle wird zum Prototyp des modernen Vampirs. In früheren Geschichten waren die Blutsauger stets unappetitliche Zombies. Erst Polidori macht sie salonfähig. Seinen Dienstherrn Byron vor Augen stattet er den Vampir mit aristokratischer Eleganz und erotischer Unersättlichkeit aus.
Willkommen in meinem Schloss.
Sein dunkler Lord wird zum Vorbild für alle Flattermänner, vom transsilvanischen Dracula bis zum Teenie-Schwarm Edward Cullen.
Also jeder Vampirfilm, den wir sehen, der geht eigentlich auf dieses Treffen der Schriftsteller in der Tambora-Kälte am Genfer See zurück.
Aus den kalten Nächten vor 200 Jahren steigt der Blutsauger auf zu seinem Höhenflug durch die fantastische Literatur. Natürlich immer begleitet von Unwettern und ewiger Finsternis. Wie es sich für eine Kreatur des Gespenstersommers 1816 gehört.
Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an das Jahr 1816, das als Jahr ohne Sommer in die Geschichte einging. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.